Weißt du, wie man Podcaster erkennt?
Nee, wie denn?
Wenn sie nur Blödsinn labern, dann sind's Podcaster. Pass auf, siehst du die beiden Typen da drüben?
Wo?
Na, die da, Marius und Christian heißen die.
Ja, ja.
Die labern nur Blödsinn. Das sind Podcaster.
Schau gut aus, wie ein Korps.
Als ich so alt war wie du, hieß es, man wird entweder Polizist oder Verbrecher. Wenn man eine geladene Waffe vor der Nase hat, was macht das für einen Unterschied?
Oscar-Wochen bei der Kinotagesstätte. Liebe Menschen da draußen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge, zu einer neuen Filmbesprechung. Sogar im Doppel diesmal. Wir sprechen, nachdem es letzte Woche um Filmpreise, ganz besonders um die Oscars ging, über einen Film, der vor einigen Jahren, vor 18, glaube ich, war es, mit dem Oscar als bester Film ausgezeichnet wurde, The Departed, sowie sein Original, seine Vorlage Infernal Affairs. Ja, zwei Gangsterfilme, und wer könnte dafür als Gesprächspartner besser geeignet sein als der Mann, der statt mit Muttermilch mit einer Pistole aufgezogen wurde und dessen erstes Wort Schutzgelderpressung war? Hallo, Marius.
Guten Abend, hallo, schönen Tag, Tag. Ich bin aber weder irisch noch italienisch noch irgendwas anderes, was mafiose Strukturen hinter sich hat. Eifel hat so wenig Mafia-Strukturen.
Hast du das mit dem Irisch und Italienisch überprüft? Du kannst doch dein Haar einsenden und dann kriegst du doch raus, du bist 12,3% Italiener und vielleicht 0,7% Ire oder sowas.
Nee, ich hab's nie überprüfen lassen, aber soweit wie ich zurück weiß, also kartoffeliger wird's nicht mehr.
Von Kartoffeln zu Cops, wir sprechen über Infernal Affairs und The Departed. Anlass war eigentlich tatsächlich Infernal Affairs, denn der ist jetzt aktuell bei Arte zu sehen in der Mediathek, sowie seine beiden Nachfolger, die da auch verfügbar
bis
sind.
Mai.
Bis Mai. So, wenn ihr die Folge hört, dann habt ihr noch eine ganze Weile Zeit. Gleich vorab, wir achten nicht auf Spoiler, also wir legen gleich los und verraten euch komplett die Handlung, was hoffentlich okay ist, denn The Departed werden viele von euch wahrscheinlich gesehen haben, und wer The Departed kennt, der kennt auch den Plot von Infernal Affairs.
Ja, genau, ist ein Remake, und ja, jetzt könnte man sich denken so, okay, wir vergleichen zwei Filme auf ihre Remake-Haftigkeit, steckt da irgendwo eine Reihe drin, steckt da irgendwo Potenzial für mehrere Vergleiche, haben wir uns auch gedacht. Dabei bleibt's erstmal. Schauen wir mal. Wir denken alle, es ist eine gute Idee, und ob das dann so passieren wird, das schauen wir einfach mal. Ja, wir wollen keine Reihe versprechen, wo noch keine Reihe ist.
Wir sind noch im Prä-Prototyp-Status quasi. Wir wollen es noch nicht mal ein Prototyp nennen.
Als nächstes dann Dune und
ist das ein Remake? Das sind ja einfach zwei Adaptionen
desselben Stoffes. Da müssen wir dann auch noch mal, ja. Natürlich wird es super interessant immer, wenn Remakes von anderen Kulturen adaptiert werden, ne? Die Amerikaner irgendwas remaken, und meistens geht's nach hinten los.
Meistens, ja.
Meistens. Aber hier war ja Scorsese am Werk, und da ja vielleicht nicht, sollen wir so Spannung aufbauen bei Die Departed, einer der beliebtesten Filme, das ist der Nullerjahre wahrscheinlich, bisschen abwegig. Aber ja, was wir dazu sagen, was wir zu Infernal Affairs sagen, den habe ich zumindest zum ersten Mal gesehen jetzt, und wie die beiden sich zum Vergleich schlagen, darüber sprechen wir jetzt. Christian.
Ja.
Worum geht's?
Plot. Worum geht's? In beiden Filmen geht es um zwei junge Männer. Beide sind an der Polizeiakademie. Einer ist dort aber eingeschleust von einem örtlichen Verbrecherboss. Infernal Affairs spielt in Hongkong und The Departed in Boston. Und ein anderer junger Polizist in der Ausbildung wird rausgeschmissen und als Undercover-Cop bei eben diesem Boss eingesetzt. Und jetzt hat man dieses spannungsgeladene Austausch, Informationen geheim vermitteln, weil eben in beiden Parteien Polizei und Gangster ist jeweils ein Spitzel, und es geht um die Enttarnung des jeweils anderen und die Aufrechterhaltung der eigenen falschen Identität. Und wo Infernal Affairs anderthalb knackige Stunden geht, hat Scorsese das Ding einfach mal um eine Stunde aufgeblasen. Und ja, ich sage mal so, es ist trotz allem der bessere Film, auch wenn beide Filme sehr gut sind. Das ist so jetzt mal meine These am Anfang, dass hier tatsächlich mal das US-Remake besser ist als die Vorlage.
Ich möchte mich da anschließen. Ja, ich mochte auch The Departed mehr als Infernal Affairs, aber auch Infernal Affairs hat auf jeden Fall mehr als, ach, der Plot ist ganz geil, klar wurde der deswegen geremaked, aber der Rest vergessenswert nie. der ist schon sehr eigenständig und ich finde, das sind Remakes, also das eine ist ein Remake von dem anderen, aber sonst haben beide eine ziemlich einzigartige Art, an die Sache ranzugehen. Gerade was inszenierungstechnisch vor allen Dingen angeht, haben die beiden Regisseure, ich glaube bei Infernal Affairs sind sogar zwei, eine ziemlich eigene Art gewählt, sagen wir es mal so. Denn beide sind, man kann sich, glaube ich, denken, wo, in welchem Zeitraum sie ungefähr rauskamen. Ne? Die Nullerjahre waren crazy shit. Da ist viel passiert und vor allen Dingen, was sehr beliebt war, wir haben ja um den gleichen Zeitraum Bourne zum Beispiel oder auch welchen Bond-Film hier, der auch so, der komplett zerschnitten war, aber auch krass inszeniert.
Ja, Quantum Trost. Der war noch ein paar Jahre später. Ich glaube, also Infernal Affairs war 2002 und Departed 2006. Da, ich glaube, um der Zentrum ist dann der erste James Bond mit Daniel Craig erschienen. Aber du wolltest jetzt wahrscheinlich darauf raus, in einer Zeit, in der sehr viel Action zerschnitten wurde, ist hier, obwohl gar nicht so viel Action dabei ist, insofern Vergleich vielleicht nicht ganz so zutreffend ist. Aber die Kamerasprache, Kamerabildsprache doch sehr klar. Und
findest du?
Finde ich schon.
Sehr, sehr
stilistisch.
Sagen wir es mal so.
Ja, also in den Action-Sequenzen, in den wenigen, die es gibt, in denen man ein bisschen geschossen wird und so, ist natürlich ein bisschen mehr Dynamik und ein bisschen Hektik drin. Aber insgesamt doch tatsächlich, also bei Scorseses Version ist mir tatsächlich mal aufgefallen, dass er sehr viel Dynamik in seiner Bildsprache hat. Also die Schnitte sind relativ schnell für einen Scorsese und sehr, sehr viele Einstellungen, so langsame Schwenks oder auch mal schnellere Schwenks und so seichte Zooms. Also da gibt es nur vergleichsweise wenige Einstellungen, wo einfach mal die Kamera ruhig gehalten wird. Das ist mein Eindruck gewesen.
Ich fand bei Scorsese, man hat immer seine typischen Kamerafahrten, gerade das Intro zum Beispiel, das ist, wenn wir mit was Gottgleichem anfangen wollen, dann fangen wir mit diesem Intro an, in dem erstmal Jack Nicholson über ein Voice-Over gibt zu der Musik von Rolling Stones und dann das Intro abfährt, quasi eine Parallelmontage zwischen den zwei Ausbildungen der zwei Hauptcharaktere zu der Musik der Dropkick Murphys, das dann wiederum mit längeren Kamerafahrten arbeitet und sehr klassisch wirkt für uns Scorsese vor allen Dingen, also lange Kamerafahrten, Parallelmontagen und sowas, aber da sind teilweise unfassbar harte Schnitts drin. Also in Dialogen, in Kameraschwenks, in Zooms oder sowas. Also für einen alteingehenden Regisseur, und das war auch Scorsese auch schon vor 18 Jahren, war das hier relativ wild schon fast. Ne? Also es war manche Szenen wirklich, die da komplett aus der Reihe fallen, die mit den Sehgewohnheiten spielen, die sich was trauen, die auch teilweise einfach nur da sind, weil es geil aussieht, einfach nur, weil es cool ist. Ne? Also ich, bei manchen Dingen habe ich gedacht, okay, das hat jetzt keinen Sinn gemacht, dass das jetzt so ein schneller Zoom war, aber war cool. Ne? Also so ja. Der Film hat genug Substance, um noch Style draufzulegen quasi. Und ich liebe diese Inszenierung von The Departed über alles, wirklich. Ich finde, das ist ein perfekt inszenierter Film. Also Scorseses rein inszenatorisch, rein vom Schnitt und von der Idee und von dem Zusammenhängen der Szenen und alles, wirklich eines seiner absoluten Meisterwerke.
Und ja, es ist manchmal ein bisschen viel, fand ich. Also die Szene, in der Matt Damons Freundin, Matt Damon hier, der Undercover-Gangster bei der Polizei, ne, wo seine Freundin, die Psychiaterin bei ihm einzieht. Und wenig wahrnehmbare Bewegung in der Kamera, aber nach fast jedem Satz ein Schnitt und auch mal gerne so ein Achsensprung, der eigentlich nicht nötig ist. Und da in einigen Dialogen fällt es dann doch auf, dass es etwas unnötig geschnitten ist. Aber ja, die Inszenierung ist großartig und wird aber vielleicht so ein bisschen von den ganzen Dialogen, die einem da entgegengeworfen werden, so ein bisschen verdrängt und man hat nicht unbedingt das Auge und das Ohr dafür, darauf zu achten, wenn man eben sich lieber in den ganzen Dialogen verliert, von denen es sehr, sehr viel gibt.
Kann ich vollkommen verstehen, wenn man den Dialog führen oder sehen will, ne, und irgendwie die Beine in einem Bild sind und dann wird irgendwie geschnitten auf sie, auf ihn, auf den Balkon, auf das Telefon oder sowas. Natürlich auch die Klapphandys, natürlich großartig. Du kannst auf jedem Clip kannst du einen schönen Schnitt setzen und sowas.
Ich wollte immer ein Klapphandy haben, aber ich habe nie eins gehabt.
Ich hatte ein Klapphandy, aber also meine Schwester hat ein Klapphandy, das habe ich irgendwann bekommen.
Ja, und jetzt kommen sie wieder zurück, 20 Jahre später.
Echt jetzt?
Ach so, diese Faltbahn, ja.
Kennst du irgendjemand, der das hat?
Ja, ich kenne tatsächlich jemanden. Das ist ganz beeindruckend. Man sieht natürlich diese Linie da, die Lasche, wenn man so möchte. Aber das ist eigentlich gar nicht so doof, um den Bildschirm zu schützen. Aber wir schweifen ab.
Ja, aber das war doch schon, also das ist doch mega die Sollbruchstelle, oder? Das geht doch als erstes kaputt. Naja.
Ja, aber, ja.
Ja. Ja. Aber dieses Klackgeräusch ist natürlich toll.
Ja.
Also, einmal darauf achten bei The Departed und die kriegst nicht mehr raus. Also das ist so cool, wie darauf ja, immer so ein Schritt gesetzt
das,
ist.
Und das Zuklappen geht. Zuklappen ist automatisch immer auflegen bei so einem Telefonat. Man muss nicht irgendwie zum tatsächlichen Auflegen.
Es ist absolut ein Film als Vorreiter, wie man Handys in Filmen baut. Also ich meine, ein Jahr später kam schon das iPhone. Also Handys waren jetzt nicht komplett neu. Aber so dieses Texten, Messaging und sowas, jeder hat ein Handy dabei, so das Gefühlte. Mhm. Das hat der alte Mann da schon gut erkannt, dass man da viel draus machen kann. Infernal Affairs auf der anderen Seite macht das auch schon vor. Da kommen wir dann auf die Gegenseite, würde ich mal glatt behaupten. Dass auch dort natürlich extrem stark inszeniert ist, da aber, korrigier mich, wenn ich falsch liege, ich habe wenig Hongkong-Cinema gesehen, um das wirklich zu beurteilen. Aber trotzdem fand ich das, was ich davon bisher gesehen habe, sehr ähnlich, sagen wir es mal so. Also ich fand, es hat so einen Hongkong-Look. So, wann war Mission Impossible 2? Auch so Anfang der Jahre?
Ja, auch so um die Dreh, ja.
Also auch so ein bisschen, jetzt zwar auch schnelle Schnitts, aber es hielt sich noch in Grenzen, wenn man jetzt so Quantum Trost oder sowas im Gegensatz dazu sieht. Aber halt auch sehr, sehr schnelle Zooms, sehr schnelle Kamerafahrten, irgendwelche Blur-Effekte oder so. Also, ne, so ein bisschen. Mhm. Wenn deine PowerPoint schlecht war und so, dann tust du noch ganz viele Effekte draufballern, damit es cool aussieht.
Oh, da tust du ihm jetzt aber Unrecht.
Aber natürlich ist er trotzdem cool inszeniert. Das möchte ich nicht abreden.
Wenn du mit diesem Hongkong-Ding meinst, dass er so einen Großstadt-Look hat, das kann man vielleicht, ne? Also dieses, was auch da reinspielt, dass die Farbpalette sehr stahlgrau, blau ist, sehr kühl, da sind wenig warme Farben drin. Das ist so. Ja, die allgemeine Farbpalette und die allgemeine Ästhetik von Infernal Affairs. Und was ich ja besonders schön finde, ist, dass hier sehr viel durch Scheiben, durch Jalousien, durch Vorhänge gefilmt wird, die Figuren, was dem Ganzen gleich so eine Shadiness gibt oder auch mal, dass jemand sein halbes Gesicht mit einem Buch verdeckt. Also die Figuren sind immer so ein bisschen im Halbdunkeln, also oder im Halbverdeckten visuell und damit ja auch, also das Thema ist ja eben diese verdeckte Identität und nicht ganz klar nach außen hin immer vortäuschen, jemand anderes zu sein und so weiter. Und ich finde, das fängt das visuell ganz schön ein. Wir natürlich als Publikum haben doch etwas mehr Einblick in die Figuren, die da im Mittelpunkt stehen.
Ja, es hat auch immer so ein bisschen, vielen gerade in Gebäuden hat man so das Gefühl, man guckt aus der Perspektive einer Überwachungskamera, ne? So halbe Vogelperspektive, bevor man dann wirklich richtig einsteigt. Also man hat jetzt zum Beispiel korrigiere mich, aber ich glaube, wenig Point of View oder irgendwie so nah an den Charakteren ist man jetzt nicht wirklich dran.
Also ich glaube, es ist schon so ein Halb-Close-Ups, gerne mal geht er rein, aber Point of View auf keinen Fall, ne.
Und du hast eher ein unterkühltes Verhältnis, sagen wir es mal so, zur Sicht. Und das soll natürlich so sein, ne? Also wir tun hier Gangster gegen Cop spielen quasi und in beiden ist eine Ratte drin. Mal ganz prinzipiell übrigens davon eine großartige Prämisse und abseits, wie gut jetzt Infernal Affairs ist, ich glaube, allein dadurch, dass die Grundidee so typisch Elevator-Pitch ist, ne? Also du kannst den in einer Aufzugsfahrt perfekt zu einem Produzenten pitchen und der sagt, ja, ist eine gute Idee. Ne? Also allein das ist, glaube ich, der Grund, dass der ein Remake erfahren hat. Und dann war Scorsese, glaube ich, auch noch relativ großer Fan des Originals. Er hat ja sehr viel übernommen für ein Remake, ne? Die Charaktere, die Story und
die grundlegende Struktur, er hat dann den richtigen
teilweise einzelne Szenen.
Genau, teilweise einzelne Momente, die sehr deutlich wiedererkennbar sind. Der Dialog beim Golfspiel, die Kinoszene, Momente innerhalb der Ermittlungsbehörde. Da ist schon relativ, hält er sich schon relativ stark ans Original und natürlich, was die ganze Figurenkonstellation betrifft. Aber er baut es, wie ich finde, an den entscheidenden Stellen aus. An ein, zwei Sachen, finde ich, ist es unnötig. Wollen wir da jetzt schon so ein bisschen dazu kommen, was so die Handlungsunterschiede oder die Handlung selbst betrifft.
Ja, klar, können reingehen. Mhm.
Die Parte beginnt ja damit, dass es darum geht, dass Mikrochips gestohlen wurden. Ne? Und in Infernal Affairs ist es ganz klassisch Drogen, Kokain, was irgendwie reingeschmuggelt werden soll. Und hier es wurden Mikrochips gestohlen und es geht darum, jetzt zu verhindern, dass die irgendwie nach China kommen, weil das Waffentechnologie und 20 Jahre später und bla 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 bla. Diese Mikrochips spielen am Ende gar keine Rolle mehr. Interessiert einfach keinen mehr, wo die sind. Die ganze andere Sache, die ganzen anderen Dinge überlagern das alles und diese ganze Sache wird komplett vergessen. Also man hätte auch einfach bei den Drogen oder bei sonst was bleiben können.
Aber jetzt muss man fairerweise sagen, wir gucken das jetzt 18 Jahre später. Ne? Und wenn da irgendjemand sagt, wir schmuggeln Mikrochips, dann ist das so, okay, warum? hey, China produziert die Dinger, warum wird das aus den USA rausgeschmuggelt? damals halt so, neue Technologie, so ganz kleine Chips, die Welt bedrohen, so, ne, also das ist irgendwie, glaube ich, ein bisschen, da hatte die Art von Technik, der kleine Chip, der das Internet lahmlegt oder die Weltwirtschaft oder sowas, ich glaube, das hat noch eine andere Faszination ausgeübt oder einen anderen Stellenwert oder eine andere Bedrohungslage. Und da waren eher vielleicht so, ah ja, gut, da sind irgendwelche Kokaindealer in Boston, ein ganz normaler Dienstag in Boston halt. Also das ist so. Wollte Scorsese vielleicht ein bisschen mehr draus machen, was aus heutiger Sicht.
Es gibt halt keinen Payoff für diese ganze Mikrochip-Sache. Und insofern für mich dann auch nicht ersichtlich, warum das geändert werden muss. Aber natürlich, die große, große Veränderung, und das ist auch der absolute Höhepunkt für mich an The Departed, ist, wie sehr die Rolle des Gangsterbosses ausgebaut wurde. In Infernal Affairs, ich glaube, der Mann heißt Hong? Hon-Sam heißt er, genau. Relativ kleine Rolle, sehr charismatisch, wie ich finde. Sehr schöne Szene da im Polizeirevier, wo er da verhört wird und da sein Essen isst und den Polizeichef bedroht und.
Ja, er macht das gut, aber.
Aber wir haben halt so einen Darsteller wie Jack Nicholson, der in dieser Rolle völlig aufgeht. In dieser Rolle des Paten von Boston, so ein sehr, also völlig zu Recht von sich selbst überzeugter, höchst charismatischer Krimineller, der die Waage hält zwischen irrationalen Gewaltausbrüchen und also ein bisschen den Kopf tätscheln und Leuten was Gutes tun, um sich Sympathie zu machen mit einem Hass auf die Kirche. Wo ich dann so ein bisschen den Gedanken hatte, ist der vielleicht früher selbst missbraucht worden, dass sein Hass auf die Kirche so sehr herrührt. Aber das wird auch nur angedeutet, ganz, ganz stark. Also Nicholson ist der absolute Gott in dieser Rolle.
Und das musst du erstmal schaffen, weil dieser Film hatte ja einen unfassbaren All-Star-Cast. Ne? Also mit dem Mark Wahlberg, Leonardo DiCaprio, Alec Baldwin, Michael Sheen. Und
Martin,
so weiter. Und
Martin
Sheen. Da ist schon ein bisschen was dahinter quasi. Und ja, Jack Nicholson darf hier komplett freidrehen. Und wenn Jack Nicholson freidrehen darf, dann gefällt er mir am besten. Und es macht so einen Spaß, diese Figur zu sehen. Er ist ein Arschloch natürlich, er ist ein Rassist, er ist ein Sexist, er ist absoluter Drecksack. Er spielt auch nicht den anzugtragenden Ganoven. Ne? Er ist kein
ist eher so den Adilettentragenden Ganoven. So.
Ja, genau. Irgendwie der Schirm mit so und sowas und dem Dildo in der Hand im Porno-Kino und ja, aber
da frage ich mich bis heute, ist das ein Dildo oder soll das tatsächlich sein echter Penis sein?
Aber es ist wirklich, allein seine Mimik, wenn er mit den Leuten redet, der hört den gar nicht zu. Der ist so, ja, was, ich soll dich töten? Ja, ich töte dich, finde ich. Und so, und dann dreht er komplett auf und geht wieder zurück. Und man kann sagen, es ist Overacting, es ist so zu drüber und sonst was, aber das macht doch einfach nur Spaß, diesen Mann bei der Arbeit zuzusehen. Jede Szene mit ihm ist Gold. Und ich liebe Jack Nicholson, aber das ist nochmal top. Was weiß ich, Top 3 Performances von ihm.
Du hast schon jetzt den Anfang vorhin angesprochen, ne? Der Film beginnt ja mit ihm, dass er aus dem Off so einen Monolog hält und er setzt ja auch in der Vergangenheit ein, wo Matt Damons Figur noch ein Kind ist und dann lernt er ja Jack Nicholsons Figur kennen. Allein wie Nicholson da inszeniert ist, dass der so im Dunkel ist. Und klar, damit will er vielleicht auch so ein bisschen kaschieren, dass er jetzt nicht, damals noch nicht das De-Aging erfunden hat. Aber das ist ja auch so wie so eine Kindheitserinnerung, ne? Wo man sich dann nur noch so dunkel an so ein Schemen von so einer Figur erinnert. Und damit wird er auch zu einer Überfigur. Und das ist ja auch so ein Thema, was in Infernal Affairs durchaus angedeutet wird, aber was hier Scorsese doch sehr, sehr deutlich ausbaut, nämlich diese Vaterfigur. Und Nicholsons Figur Costello ist ja für beide, sowohl für Leonardo als auch für Matt, ist er ja eine Art Vaterfigur. Also für Matt Damon ganz, ganz besonders, und für Leonardo DiCaprio wird er es mit der Zeit, der ja einen guten Vater, aber auch einen Versagervater hatte. Und man merkt so ein bisschen, dass so langsam seine Sympathien in seiner Undercover-Arbeit entwickelt, langsam Sympathien für Jack Nicholson. Und das ist sehr schön ausgebaut, wie dieses Vater-Sohn-Thema.
Ja, immer wenn ich das sehe, dann denke ich mir so, oh, Leonardo DiCaprio und Jack Nicholson hätte ich gerne noch öfter zusammen gesehen. Wenn er, ich glaube, irgendwo habe ich es gerade gelesen noch in der Vorbereitung, Leonardo DiCaprio hat seine Rolle beschrieben als 150-minütige Panikattacke.
Durchaus. Das Gegenteil zu Killers of the Flower Moon, wo er die ganze Zeit nur wie so ein Drops da hereinguckt, ja.
Aber er guckt halt die ganze Zeit, als wäre er komplett unter Strom und denkt sich so, fuck, was geht hier ab? Ich möchte einfach nur lebend rauskommen. Und dem gegenüber ist halt Jack Nicholson, der seiner Sache halt unfassbar sicher ist und alle quasi beherrschen will und auch beherrscht. Und wie oft saßen wir hier und haben bei der Bond-Reihe drüber gesprochen, dass irgendein Bösewicht dort steht und der aber gar nicht charismatisch ist und wir uns fragen, warum tun die Leute den Folgen? Das ist doch Blödsinn. Und hier versteht man es halt. Ne? Also das ist halt so eine Figur, die hat Macht, die hat Einfluss, die hat alles quasi, was man will in der kriminellen Welt, ne? Und hält halt die Waage zwischen ich tätsche dir auf die Schulter und ich halte dir Messer an die Kehle. Ne? Und das macht diese Figur unfassbar charismatisch, ja, aber alles dreht sich auch um ihn. Also Scorsese hat das schon erkannt, quasi, wie wichtig diese Figur ist, weil die Polizei folgt ihm, die zwei Ratten in den jeweiligen Lagern folgen ihm auf ihre Art und Weise, seine Gefolgsleute folgen ihm, alles ist auf diesen Charakter ausgelegt. Und da steht dann in der Mitte Jack Nicholson, der eine Ratte nachmacht in perfektionistischer Weise. Das ist schauspielmäßig und inszenierungsmäßig, wie ich finde, wirklich, wirklich ganz gut. Und Infernal Affairs kann dann nur an einer Sache mithalten, tatsächlich, in der anderen Vaterfigur, und zwar die des Captain oder des Polizeichefs. Die fand ich tatsächlich in Infernal Affairs ein bisschen besser. Da hat man irgendwie noch so ein bisschen mehr Mitgefühl, wenn er stirbt. Da ist so noch so ein bisschen mehr Dynamik zwischen dem Hauptcharakter und ihm und so dieser Vaterfigur, der zum tausendmal sagt, ich hol dich da raus, aber man traut ihm zu, er versucht es, aber schafft es halt nicht. Und hier hast du halt Martin Sheen, den ich liebe, ne? Martin Sheen, toller Schauspieler, aber der eigentlich nur ein paar Minuten, bevor er überhaupt stirbt, so richtig in Fahrt kommt und die Beziehung zwischen ihm und Leonardo DiCaprio. Und sonst ist er einfach nur der Good Cop zu Mark Wahlberg.
Genau, er wird halt sowohl überspielt von Jack Nicholson als auch von Mark Wahlberg, der, wie ich finde, auch unter Martin Scorsese kein guter Schauspieler ist, aber,
aber in
dessen
der Rolle?
Dessen Rolle einfach so abgefahren, aggressiv ist, dass es Spaß macht. Ne? Also er hat ein paar Sprüche auf Lager. Wir hatten es schon im Vorgespräch, also auch ich habe mir den Satz notiert, wer sind Sie? Ich bin der seinen Job versteht, Sie müssen der andere sein. Solche Sprüche fliegen dem raus und am Ende setzt er ja auch den Schlusspunkt, auch das Ende ist etwas anders und man fragt sich so ein bisschen, wann der gute Mann denn dann mal wieder auftaucht, nachdem er da verschwindet. Gleichzeitig nimmt seine Figur so ein bisschen die Dramatik raus. Bei Infernal Affairs, wenn der Polizeikapitän stirbt, dann ist klar, okay, unser Undercover-Cop hat ein riesiges Problem, weil kein anderer kennt seine Rolle, kennt oder weiß, dass er da undercover ist. Und hier hat man die ganze Zeit im Hinterkopf, oder hatte ich die ganze Zeit im Hinterkopf, okay, Mark Wahlbergs Figur ist ja auch noch die ganze Zeit eingeweiht ist. Eigentlich kann der den rausboxen. Also dieses Spannungsmomentum zumindest fehlt da.
Ja, ich gebe dir vom Prinzip recht, Mark Wahlbergs Figur ist für dieses Ende da und ich mag das Ende auch vom Prinzip, ne? Ob man das hätte jetzt ein bisschen besser inszenieren können, ihm vielleicht ein, zweimal noch reinschneiden können zwischendurch, weil er wirklich einfach nur abtaucht und dann irgendwann weiß man, der muss ja irgendwann nochmal wieder auftauchen. Ja, muss jetzt nicht unbedingt sein. Das hat vielleicht auch Infernal Affairs besser gemacht. Aber wie du schon sagst, das ist einfach unfassbar unterhaltsam, weil dieses Cop-Gespräche, diese Atmosphäre in dieser männertriefenden Affenkäfig dort in der Polizeistation, der kommt, also Trump würde es also Locker-Room-Talk-mäßig irgendwie, die einfach nur irgendwelche Scheiße zusammenlabern, irgendwelche, einer unsympathischer als der nächste, die sich aber dann auch nichts Besseres zu tun haben, wie sich gegenseitig zu beleidigen und auf die Fresse zu hauen. Das macht so aus Sesselpupser-Sicht, der da einfach so mitschauen kann und jetzt nicht irgendwie sich moralische Gedanken machen muss dazu, einfach nur Spaß. Ne? Also es ist wirklich einfach nur, das sind Drecksäcke. Und was kann es besser geben, wenn die sich auch noch gegenseitig beleidigen und auf die Fresse hauen?
Fast noch größere Drecksäcke als die Gangster, die ja zumindest noch so halbwegs so einen Code haben, die zwar auch richtige Arschlöcher sind, indem sie eigene Leute verprügeln und ja.
Aber da, du siehst auch, wie Leonardo DiCaprio wird, also klar, das sind die Bösen, ja, aber Leonardo DiCaprio wird geholfen, mehr oder weniger. Ne? Er soll da Aufträge übernehmen. Er war im Knast und jetzt bekommt er Aufträge, Arbeit und sonst was. Ne? So, das ist deren Masche. Und als Matt Damon aufsteigt, wird er von allen missgünstig quasi behandelt und gesagt, hier, du bist nicht mehr einer von uns und wird quasi, wie heißt es?
Beneidet?
Ja, genau. Also man ist neidisch auf ihn, ne?
Und innerhalb der Polizei meinst du, ne? Dass er so,
also seine Kollegen,
er soll ja auch die eigene Einheit untersuchen. Das ist ja auch noch, bringt ja auch noch so Missgunst entgegen. Und trotzdem finde ich, auch das macht die Departed besser auf Story-Ebene, die Motivation für seinen Verrat an seinem Ziehvater, an Jack Nicholson, ist deutlich besser nachgezogen. Also in beiden Filmen letztendlich geht's kurz vor Ende zu einem großen Deal nochmal und der Gangsterboss fühlt sich sehr sicher, wird dann aber von der Polizei überrascht und letztendlich sein Ziehsohn, den er bei der Polizei untergebracht hat, tötet ihn in einem Moment der Unachtsamkeit, während er davon rennt. Und bei Infernal Affairs wird das nicht ganz so deutlich, warum er diesen Schritt macht, bei The Departed umso mehr. Einfach, Matt Damon ist halt super genervt von ihm, weil er einfach zu viel will und zu sehr fordert, zu aggressiv ist in seiner Forderung. Und hier, mach das mal, halt mir die Polizisten vom Leib. Auch wenn er herausfindet, dass ja dass Jack Nicholson Informant fürs FBI ist und sich damit so ein bisschen Freiheit erkauft. Und man kann auch so ein bisschen reinlesen, okay, er will halt ehrlich werden. Oder er will diese kriminelle Vergangenheit hinter sich lassen. Das macht wiederum Infernal Affairs deutlicher, dass da wird unser Undercover-Gangster geläutert fast schon.
Genau, das ist jetzt auch der, ich finde, auch große Unterschied zwischen den beiden Enden tatsächlich, oder es ist nur anders inszeniert, aber für mich kam es auf jeden Fall so rüber, dass am Ende der Eingeschleuste in der Polizei bei Infernal Affairs geläutert ist und wirklich sein Leben quasi umschreiben will und einfach nur die Sachen vertuschen will, um ein normales Leben zu führen. Ne? Mhm. Und man hat schon fast Art Mitleid mit ihm am Ende, beziehungsweise sagt, hey, könnt ihr euch nicht irgendwie arrangieren? Also beide sind irgendwie am Ende die geläuterten Personen und die sich jetzt gegenüberstehen, ne? Und man nimmt diesen ab, ne? Mit Damon habe ich das nicht abgenommen. Mit Damon habe ich am Ende einen Hass auf ihn. Der ist so das windige kleine Arschloch, das wirklich irgendwie versucht, sich dort rauszuwinden und nicht sein Leben überdenken oder sonst was, sondern nur seine eigene Haut retten will und ihm dafür quasi alles egal ist. Ja, das kommt auch dadurch, dass die Szene mit dem Aufzug anders inszeniert ist. Weil hier sieht man Matt Damon, wie er jemanden erschießt. Du erinnerst dich?
Ja, ganz am Ende erschießt er ja den anderen Maulwurf,
Costello hat mehrere Leute in die Polizei eingeschlossen und Matt Damon erschießt ihn und bei Infernal Affairs fahren sie zusammen Aufzug runter und man weiß, er hat ihn erschossen, aber man sieht es nicht.
Ja.
Weil die andere Ratte bietet ihm eigentlich Zusammenarbeit an.
Aber ja, du hast recht, Matt Damons Rolle ist da in der Hinsicht komplett anders geschrieben, der zeigt keine Reue, der will einfach nur seine eigene Haut retten. Im Idealfall wäre es natürlich für ihn irgendwie so gewesen, dass es verdeckt bleibt und er hätte Leonardo wahrscheinlich wirklich begnadigt oder ihm irgendwie zu Ehren verholfen. Aber dadurch, dass er durch diesen klitzekleinen Fehler, der irgendwann zur Mitte des Films hin aufgemacht wird, dieser ein Briefumschlag, wo ein Wort durchgestrichen ist, der beim Gangsterboss erst eingesammelt wurde, dann bei dem Undercover-Gangster, oh Gott, das ist alles sehr kompliziert, beim Undercover-Gangster gelandet ist und jetzt am Ende vom Undercover-Cop entdeckt wird, wodurch dann die Identität auffliegt. Ja, dadurch ist er quasi ein Handlungszwang und ist anders geschrieben. Also tatsächlich, du hast recht, man hasst ihn. Er ist sehr narzisstisch, eigennützig. Während in Infernal Affairs tatsächlich ja Reue da ist und sowas wie, oh, also so ein Drang nach Vergebung und Frieden, den diese Rolle dann da auf einmal ausstrahlt.
Ja, das machen auch beide Filme schon irgendwie im Film. Also ich hatte nie Mitleid oder sonst was mit Damon in seiner Rolle, ne? Sondern ich wollte, dass der erwischt wird, quasi als Ratte. Oder er spielt einen kompletten Unsympath oder weiß nicht, ich hab mir so ein bisschen ins Fäustchen gelacht, als er irgendwie morgens mit seiner Frau dort steht und sie ihm so sagt, hey, das kann jedem mal passieren. Männer machen da so, also es wird impliziert, dass er quasi im Bett versagt hat. Und das sind halt so die kleinen Seitenstiche, die er so, die sein Ego kränken, ne? Und wie er halt drauf reagiert. Er redet nicht drüber und sonst was, sondern er geht einfach weg und spielt den harten Mann, obwohl es ihn sichtlich aufregt, quasi. Und Leonardo DiCaprio ist dann von eigentlich, ja, auf der Gangsterseite ist, es wird dann der bei ihr heult und bei ihr Schutz sucht und quasi seine Gefühle rauslässt und er den Weichen spielt, obwohl der ja eigentlich den deutlich härteren Job hat.
Ne? Ja, auch das ist eine große Änderung zu Infernal Affairs, die Frauenrolle. Und ja, man muss hier in diesem Fall von einer Frauenrolle sprechen. In Infernal
Affairs beide zwei. Gewinnen nicht den, wie heißt der, Bechdel-Test?
Nein, Bechdel-Test, naja gut, was der Wert ist, das können wir auch nochmal debattieren. Aber in Infernal Affairs hat jeder dieser beiden Ratten eine Liebschaft, wenn man so möchte. Also der Cop noch am ehesten mit ja seiner Schriftstellerin. Ich glaube, mit der Schriftstellerin war er zusammen. Beim Gangster gibt es so leichte Avancen hin zur Psychiaterin. Und Departed macht jetzt aus diesen beiden Frauenrollen eine bessere, aber immer noch eine fragwürdige. Also es ist für beide Männer so eine Art Trophäe. Matt Damon ist mit ihr zusammen. Sie hat dann eine Affäre mit Leonardo DiCaprio. Ich finde es schön, die Szene, wo Leo das erste Mal bei ihr sitzt und sie völlig auf die Palme bringt, wie sie da so aus der Haut fährt. Aber letztendlich ist sie für beide nur irgendwie eine Art Trophäe und so eine moralische Instanz, die dann am Ende Matt Damon so eine moralische Watsche gibt.
Ja. Also ja, natürlich, ich gebe dir vom Prinzip recht, nur Matt Damon bekommt dann quasi von ihr die kalte Schulter gezeigt. Das bekommt Leonardo DiCaprio nicht. Gut, weil er zu dem Zeitpunkt auch schon tot ist. Ja. Aber das bekommt er auch nicht, quasi die Rache der Frau, weil es ist für ihn ein Trophäe und irgendwie so, dass so, um sich selber so ein bisschen zu pushen und aufzumuntern. Ne? Jetzt muss man aber feststellen, dass er natürlich, wir haben es schon gesagt, 150 Minuten lang in der Panikattacke steckt und da vielleicht auch den Schoß der Liebe auch nötig hat, ne? Und sie lässt sich ja auch freiwillig auf die Liebe ein und zeigt dann am Ende quasi auch nicht den Ansatz von Mitleid mit Damon, so dass es, wie du schon richtig sagst, besser geworden ist gegenüber Infernal Affairs, zumindest ein bisschen.
Die Sache mit der Länge vielleicht noch, und ich rede jetzt von der Filmlänge in dem Fall. Wir haben schon gesagt, eine Stunde länger ist das Ding. Und also Scorsese ist nach etwas mehr als einer Stunde da, wo Infernal Affairs nach 20 Minuten ist. Nämlich bei diesem einen Deal, der von der Polizei zerschlagen werden soll. Das klappt aber nicht. Und dann ist halt klar, okay, es gibt in beiden Organisationen, beiden Seiten einen Spitzel. Ich bin ja im Prinzip ja immer kritisch gegenüber Filmen, die länger sind. Und ich finde aber, bei beiden hat es seine Vor- und seine Nachteile, also eher Vorteile. Ich finde einfach, Infernal Affairs ist knackiger erzählt, ist doch wesentlich schlanker und insofern ein bisschen spannender. Es ist ein bisschen seltsam, dass man so gar nicht in die Hintergründe der Figuren eingeweiht wird, also sowohl die familiären als auch irgendwie die persönlichen, und dass mir so nach 5 Minuten Film gesagt wird, ja, jetzt ist der schon 10 Jahre undercover dort, während in The Departed sehr viel Wert auf diese familiären Hintergründe gelegt wird, also gerade bei Leonardo DiCaprio, dem seine Familiengeschichte wird ja ausgewalzt bis zum geht nicht mehr, der Vater und hier noch der, die waren
Onkel,
kriminell
und
so weiter.
Benny, nee,
hat er noch, nee, genau, die Mutter liegt im Sterben, liegt im Clinch mit dem Stiefvater, so, also sehr, sehr viel, was dann aber auch den Figuren deutlich mehr Fleisch gibt. Und Ja, dann auch diese ganze Geschichte, wie er halt in diese Verbrecherorganisation langsam einsteigt, ist deutlich nachvollziehbar und organischer. Und so sehr auch dann am Ende zweieinhalb Stunden sind, also halt einfach ein bisschen dauern, am Ende ist da doch mehr Fleisch, mehr von allem dran, auch wenn vielleicht nicht ganz so viel Tempo.
Ja, es sind aber 2,5 Stunden inszeniert von einem größten Regisseur aller Zeiten und von Schauspielern. Was? Und von einem, was? Natürlich ist Martin Scorsese eine größere Regisseure aller Zeiten.
Auf welchem Platz ist er in unserem Ranking gelandet?
Ach, das weiß ich jetzt auch nicht mehr. Das tue ich jetzt nicht rausholen. Und das, jetzt hast du mich komplett rausgebracht hier mit der Frage, mit diesem, Also, inszeniert von einem größten Regisseure aller Zeiten und getragen von, mit den größten Schauspielern aller Zeiten, kann man sich das ziemlich lange ansehen, ohne dass es schwierig wird einfach. Das wollte ich sagen. Und hier hast du halt eine gute Inszenierung mit guten Schauspielern, ne? Aber das hätte sich, also ich sag mal so, Infernal Affairs hätte sich nicht 2,5 Stunden getragen. Und hier gibt's deutlich mehr Fleisch auf die Knochen. Ja, wahrscheinlich die perfekte Mischung wäre irgendwo mittendrin. Auch die Party kann man ein bisschen kürzen, wäre jetzt auch nichts so Dramatisches. Aber wo willst du kürzen? Es läuft halt fast jeder Szene ein fantastischer Song, die müssen ausgespielt werden. Ne? Also, ob es jetzt Comfortable Numb ist oder Dropkick Murphys mit Shipping Out to Boston oder Rolling Stones mit Gimme Shelter. Hier hat auch Scorsese auch einfach mal so gesagt, scheiß drauf. Wie viel Budget habe ich noch? Ja, perfekt, alles in die Musikrichtung. Kann man auch drüber streiten, ob das Style of Substance ist an manchen Szenen, aber und ob die Needle Drops jetzt wirklich so gelungen sind, aber interessiert mich schon scheiße. Es ist fantastische Musik auf fantastische Szenen gelegt mit fantastischen Schauspielern. Mehr möchte ich doch gar nicht. Dann ist es halt ein bisschen überinszeniert, ja. Aber das passt wiederum zum zeitlichen Rahmen. Und hier hast du halt bei Infernal Affairs, du hast irgendeinen alten Hongkong-Klassiker. Wohl. Also er sagt im Film, dass es ein Klassiker ist der Musik. Deswegen weiß ich das. Stimmt. Sonst hätte ich keine Ahnung.
Das ist die erste Begegnung der beiden in diesem Hi-Fi-Laden, ne?
Ja, genau. Das ist auch sehr schön inszeniert,
ja. Ja, und dann kommt da, ach oh Gott, das ist so ganz schwere Musik, ne?
Ja, irgendeine Ballade, irgend so ein Oldie, glaube ich, sagt er. Man hört die Oldies am besten auf der und der Musikanlage, ja. Da unterhalten sie sich so ein bisschen über Technik.
Und Goldkabel.
Ja. Jetzt hat man, ich habe halt persönlich natürlich kaum Bezug zu den Schauspielern, zu den Regisseuren und zu der Musik und der Kultur. Das ist halt, gut, habe ich jetzt so viel Bezug zu Bostoner und irischer Kultur.
Ich habe doch gesagt, Marius, dein erstes Wort war Schutzgelderpressung. Ja.
Ich sage nach Bier. Und
das war das dritte.
Und da ist halt Infernal Affairs so ein bisschen weiter weg. Einfach von dem auch, was mich so interessiert. Und ich hätte sehr cool gefunden, Infernal Affairs, wenn die einen Needle Drop mit Shipping Out to Boston hätten. Aber das hätte nun mal überhaupt nicht gepasst. Und so macht jeder Film so seine auch musikalische Richtung perfekt. Nur das eine liegt halt mir persönlich mehr als das andere. Ja. Und an sich würde ich das, glaube ich, bei sehr vielen Sachen im Vergleich sehen, dass mir einfach Dinge, die Martin Scorsese gemacht haben, einfach mehr zusagen, mehr mich unterhalten haben, wie die Dinge in Infernal Affairs, ohne dass das jetzt irgendwie ein schlechter Film gewesen ist. Ne? Auch der wusste zu unterhalten.
Er ist ja auch schließlich einer der besten Regisseure aller Zeiten.
Andrew Loy Weikyung und Alan Mack?
Nein, Scorsese, aber ja. Vielleicht
du hast noch. Auf den Flower Moon 3 Sterne gegeben, oder?
Ja, soll ich dir sagen, warum?
Wenn du es kurz machst, zu
ich
lang?
Absolut zu lang und falsche Perspektive. Ich finde tatsächlich, dass dieser Film nicht aus dieser Perspektive hätte erzählt werden sollen und irgendwie Leo auch falsch besetzt.
Red lieber über Filme, wo du Ahnung hast, also Infernal Affairs.
Das können wir dann gleich nochmal diskutieren. Jetzt hast du mich wiederum rausgebracht. Genau, ich wollte noch meinen Kummer, meinen Frust ablassen, wie ich diesen Film gesehen habe. Ich muss das mit der Welt teilen. Ich habe ja die DVD damals irgendwann 2007, 2008 gekauft und den dann gesehen und ja, total begeistert, total verstört von dieser Porno-Kinoszene, wo Jack Nicholson seinen Schwanz zeigt, was, wie du jetzt sagst, nur ein Dildo ist, bin ich mir noch nicht so sicher. Und jetzt gucke ich den tatsächlich gestern, ja, und der Film ist 1 Stunde, 5 Minuten und auf einmal fängt es an zu stocken und zu stocken und zu stocken und ich nehme die DVD raus und da ist so ein, ja, wie so ein Altersfleck auf der Silberscheibe. Also schon unter dieser Plastikfolie. Das heißt also, diese DVD ist einfach ohne, dass sie irgendeinem äußeren Einfluss ausgesetzt wurde, ist sie einfach an dieser Stelle kaputt gegangen und waren dann ab da nicht mehr abspielbar. Und ich glaube, dieser Altersfluch von DVDs kehrt jetzt langsam ein in meine DVD-Sammlung. Muss ich mal langsam alle überprüfen, ob die überhaupt noch funktionieren oder ob da auch schon langsam der Alterungsprozess einsetzt.
Also auf meiner Blu-ray war alles noch.
Natürlich. Die kommt in 15 Jahren auch noch bis dahin.
Ja, es gibt ja nicht bei
Ich hab schon angefangen mit Filmsammeln, als es noch DVDs gab. Also.
Ja, ja, ich wundere mich, dass du keine VHS davon hast. Also, ja, es gibt ihn tatsächlich nicht bei Streamingdiensten, nur zu kaufen oder zu leihen. Tatsächlich hat den keiner im Programm zum jetzigen Zeitpunkt. Merkwürdig, denn es ist natürlich, und da kommen wir doch so ein bisschen zum Fazit, würde ich sagen, ein absoluter Klassiker, oder? Ein moderner Klassiker, die Departed.
Moderner Klassiker, ja.
Moderner Klassiker.
Wobei, also jedes Mal, mir kommt es jedes Mal so ein bisschen vor, als ob der halb unterm Radar läuft. Also wenn du so in die großen Klassiker oder die richtig starken Filme der 2000er denkst, ist das kein Film, der mir zuerst einfällt. Aber jedes Mal, wenn ich ihn schaue, fällt mir wieder auf, was das eigentlich für ein verdammt guter Film ist.
Das ist so ein Film, wo den vergisst man vielleicht mal ganz schnell, wenn man so die größten Filme des Jahrtausends zum Beispiel gerade aufzählt.
Und weil es vielleicht auch so ein bisschen untergeht in Scorseses sehr umfangreichen Gangsterfilmen.
Einer der besten Regisseure aller Zeiten, ja. Mhm. Und das geht dann vielleicht so ein bisschen unter, aber wenn man sagt, die Departed würde ich auch dazu sehen, ich glaube, dann gäbe kaum jemand, der da widerspricht und sagt, nur, das war mir zu viele F-Wörter. Ja, vielleicht doch. Aber manche, ich habe es auch bei Letterboxd gelesen, lese mir immer so ein paar Kritiken durch, mögen auch Inferno oder Affairs mehr. Einfach die Art der Inszenierung und das Hongkong-Kino vielleicht allgemein auch, ist ja auch sehr beliebt. Gerne, ich schaue mir auch irgendwann Teil 2 und Teil 3 an, die
Gesellschaft von Inferno. Das wäre jetzt noch meine Frage. Das wäre jetzt noch meine Frage gewesen. Guckst du dir die beiden Nachfolger noch an bei Arte? Die sollen auch gut sein, nicht mehr so gut, aber die waren durchaus auch erfolgreich.
Vor allen Dingen frage ich mich, was passiert? Weil beide haben eigentlich, also die Departed vielleicht noch mehr, also der hat wirklich ein endgültiges Ende, wen soll man da weiter gucken?
Ja, Departed sind am Ende alle tot.
Außer Mark Wahlberg, der streutet raus, man könnte noch mal einen Mark Wahlberg Spin-off machen.
Oh, sehr gerne, sehr gerne.
Wo noch mal alles hochgeschwappt kommt im heutigen Boston oder sowas. Ach, das pitche ich doch beim nächsten Wunschkonzert hier von uns. Infernal Affairs hat da so ein paar mehr offene Sachen. Kann man sich, glaube ich, auf jeden Fall geben, sind bewertungstechnisch bei Letterboxd zum Beispiel auch ziemlich, ziemlich gut. Mal gucken. Man muss auf jeden Fall auch auf die Art stehen. Aber auch bei Departed ist das so. Der ist jetzt nicht Standardkost, würde ich mal glatt behaupten.
In welcher Hinsicht?
In filmischer.
Filmischer, okay.
Ja, Gangster-Kino schon, aber nicht für Filmdrama.
Wenn man böse sein will, es ist halt ein Martin Scorsese-Gangsterfilm. Aber es ist halt ein wahnsinnig kompetent gemachter Martin Scorsese-Gangsterfilm.
Ja, und auch ein sehr unterhaltsamer. Und er tut jetzt nicht so sich selber reflektieren, wie jetzt in späteren Werken, ne?
Wie so ein Irishman, ja.
Genau. Aber er geht jetzt auch nicht komplett blind durch die Welt, ne? Wir haben auch schon angesprochen, die Polizei zum Beispiel wird da ebenso schlecht dargestellt, ne? Alle Figuren haben eigentlich irgendeinen Dark Twist, ne? Und irgendwie versucht da jeder irgendwie nur mit seiner eigenen Haut rauszukommen am Ende auch. Geht jetzt nicht komplett, also du kannst ja nicht rausgehen und sagen, ich bin da brain dead geworden. Also ist jetzt kein Michael Bay in nur Action-Feuerwerk, ne?
Nein, absolut nicht. Man ist die ganze Zeit ja am Überlegen, wie hängt das alles zusammen. Und er schneidet ja auch immer mal so Rückblicke und scheinbar willkürliche Momente rein, Szenen, die dann erst im späteren Dialog, also so ein paar Sekunden später, sich erklären, wenn irgendwelche Leute umgebracht werden oder Leichen gezeigt werden oder so weiter. Was er jetzt nochmal in Killers of the Flower Moon auch nochmal getan hat. Man ist die ganze Zeit innerlich dabei, um zu verstehen, wie ist dieses Figurengeflecht, wie entwickeln sich die Figuren, wer hintergeht wen, wo liegen die möglichen Fallstricke, welche Fehler sind potenziell möglich, weil jeder Fehler, jeder kleine Fehler, und das zeigt sich dann ja auch am Ende, jeder kleine Fehler ist am Ende ein Todesurteil.
Ja, und du hast eben trotzdem, obwohl das alles halt toll inszeniert ist und sehr Style hat, mit den verschiedenen Milieus auch ein Teil Gesellschaftskritik trotzdem mit drin. Was auch bei Infernal Affairs sein könnte, nur kenne ich mich mit Hongkonger Milieus noch weniger aus wie mit irischen Milieus in Boston. Und das soll was heißen. Und du hast Jack Nicholson. Allein das macht mich glücklich.
Mit dieser glücklichen Note würde ich sagen.
Wann machen wir
Jack Nicholson
Marathon, Christian?
Oh ja. Nächstes Jahr?
Ja. Hat er ein Jubiläum?
Ja, wird auch bald 100 bestimmt.
Ich glaube, der ist 90 dann. Google sagt mir doch bestimmt das Alter direkt. 86.
86 erst? Oh Gott, in meiner Erinnerung ist er schon über die 90.
Leider in Rente.
Unser Podcast wird hoffentlich auch mal so alt. Und wenn ihr uns was Gutes tun wollt und nicht wollt, dass wir euch irgendwelche Hongkong- oder Boston-Gangster auf den Hals setzen, dann könnt ihr doch einfach mal eine Bewertung für uns abgeben bei iTunes oder Spotify, wo das sonst noch möglich ist. Oder ihr folgt uns bei Twitter oder Instagram. Guckt bei kinotagesstätte.com vorbei, um uns einen Kommentar dazulassen. Wir freuen uns immer.
Das ist richtig.
Ich habe jetzt Marius einfach das Wort abgeschnitten. Hat er noch was zu sagen, ist die Frage. Irgendwelche letzten Worte, Marius?
Boah Gott, jetzt muss ich irgendein Zitat rausbringen, oder was?
Ich kann an der Stelle auch einfach so Grillenzirpen.
Grillenzirpen ist gut. Viel Spaß nun mit Grillenzirpen. Ciao.
Ciao.